Nur in der Theorie kann man allein Christ sein. Das ist jetzt auch so schön, wenn wir alle zusammenkommen und einander ermutigen und einander anstecken durch das Miteinander singen und loben und hören. Und so soll es auch heute an diesem Sonntag sein, wenn wir hören, was Jesus in anderen Kontinenten wirkt. Uns zum Ansporn, etwas zu sehen von der Größe und Schönheit seines Reiches und zu hören von den Glaubenserfahrungen anderer Menschen. Steht in der Bibel ein Wort, mit dem will ich Sie grüßen. Aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes. Hoffentlich sehen wir es. Es ist kein anderes Heil und auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als allein der Name Jesus. Dann singen wir das Lied Morgenglanz der Ewigkeit 349. Das war mein Neuner, der sieht manchmal so wie ein Fünfer auf für unsere Mesnerin. Das war mein Fehler. 349, die Verse 1 bis 3. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten heute Morgen. Wir freuen uns, dass dir alle Macht gehört, im Himmel und auf Erden. Und du hast dein Reich aufgerichtet, soweit die Welt ist. Und alle dunklen und finsteren Gewalten können dich nicht aufhalten und können dich nicht hindern. Du hast über die Jahrhunderte hinweg dein Evangelium predigen lassen. Und so haben wir es selbst gehört von so treuen Zeugen, von den Eltern und Lehrern und Predigern. Nun gib du, dass es auch bei uns Raum gewinnt, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt. Du kennst unsere Müdigkeit, unsere Trägheit, ja Herr, das ist Sünde und Schuld vor dir und das ist uns Leid. Wir bitten von Herzen um deine Vergebung. Wirke du heute ganz neu in uns, damit du etwas sichtbar machen kannst von deiner Gegenwart bei uns. Und alles, was uns sonst noch bewegt, wollen wir dir, jetzt in der Stille sagen. Wir danken dir, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Wir hören unseren Jugendchor. Nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand. Ich hoffe, dass Sie eine Bibel dabei haben. Das brauchen Sie zu unserem Gottesdienst. Zephania 3, Vers 9. Zephania ist sehr versteckt im Alten Testament, der viertletzte Prophet. In den ausgelegten Bibeln, Seite 859. Zephania 3, Vers 9. In der Bibel wird häufig von den Äthiopiern gesprochen. Sie haben nur den Namen Kuschiten, die Leute von Kusch. Und das ist auch hier in der Weissagung über dem armen und geringen Israel, dem zerschlagenen Jerusalem, was Gott am Ende dort über Israel tun wird. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen sollen und ihm einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme von Kusch werden meine Anbeter, mein zerstreutes Volk, mir Geschenke bringen.
Zur selben Zeit wirst du dich all deiner Taten nicht mehr zu schämen brauchen, mit denen du dich gegen mich empört hast. Denn ich will deine stolzen Prahler von dir tun, und du wirst dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berge. Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk, die werden auf des Herrn Namen trauen, und diese Übriggebliebenen in Israel werden nichts Böses tun, noch Lüge reden, und man wird in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht. Jauchze, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein, wie an einem festlichen Tage nehme ich von dir hinweg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst. Wir hören nochmals den Chor. bist geborgen, nichts kann dir schaden. Du ruhst in der Hand Jesu. Das ist schön, dass unsere jungen Leute so den Gottesdienst mitgestalten und uns das Evangelium groß machen. Vielen Dank für dieses Mitwirken. Wir singen nun vom Lied 216, Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die ersten vier Verse. 216. Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 40 ist unser Predigtext, Seite 133 im Neuen Testament. Die Geschichte vom Kemrach aus Äthiopien. Kemrach, das war ein Ministeramt. In unseren modernen Regierungen würde man dazu sagen, ein Superministerium. Finanzminister und gleichzeitig Wirtschaftsminister mit anderen wahrscheinlich auch wichtigen Teilen des Verteidigungsressorts, eigentlich der Verantwortliche aus der Ministerrunde, der Königin Kandake gegenüber in Äthiopien. Aber der Engel des Herrn sprach zu Philippus: Steh auf und geh zur Mittagszeit auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie wissen doch, wie wenig in den heißen Ländern um die Mittagszeit los ist. Das war ein verrückter Befehl. Geh da hinunter und auf die Straße, die einsam ist, und Philippus stand auf und ging. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kemrach und Hofbeamter der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete. Der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sagte zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er antwortete, wie kann ich das, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schrift, die er las, war dieser, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Wir verstehen, dass es ihm schwer fiel, dies alles zu begreifen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus, sag mir bitte, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anders? Philippus aber fing an zu reden, ging von diesem Wort der Schrift aus und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie die Straße weiterfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sagte der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert noch, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie dann aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich weiter. Philippus aber fand sich in Ashdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Herr, deute uns dein Wort, dass wir es verstehen und fassen können. Amen. Das gibt ja so typische Reiseerlebnisse. Sie kennen das auch, dass so ein feiner Herr im Bahnhofskiosk sich noch den Spiegel kauft oder einen Krimi unter den Arm klemmt, damit er was zum Lesen hat auf der langen Reise, denn da wird es einem ja manchmal tüchtig langweilig. Und auch das andere kennen Sie, dass man irgendwo im Abteil so einen Quälgeist hat, der unbedingt eine Reisebekanntschaft anknüpfen will und einen unterbricht und anspricht. Es ist eigentlich eine sehr flüchtige Begegnung, die da geschieht. Es heißt ausdrücklich in dem Bericht des Lukas, dass ganz überraschend und unerwartet am Ende der Philippus verschwunden ist. Gott wollte nur so eine ganz kurze, flüchtige Begegnung haben mit diesem Kämmerer, und dann ist sie schon zu Ende. Und doch, was hat diese kurze und flüchtige Begegnung für Auswirkungen gehabt für dieses große ostafrikanische Königreich? Ich möchte das Ihnen sagen, weil Sie in Ihrem Leben viele flüchtige Begegnungen haben. Man spricht mit Menschen, man hat eine lange Bahnfahrt vor sich. Und da kann Gott es wirken, dass aus einem kleinen Gespräch weltgeschichtliche Wirkungen hervorgehen. Philippus war ein ganz schlichter Jesusjünger. Und eine flüchtige Begegnung wurde erweitert und bedeutsam gemacht. Manchmal könnte man heute meinen, Mission, das wäre ein großes Propagandaunternehmen. Da werde nur groß geklotzt und da müssen Gesellschaften her von großem Ausmaß und da geht es um Riesenbeträge. Mission war immer ein Geschehen von Mann zu Mann. Immer Einzelbekehrungen. Das waren ein paar wenige, die es begriffen haben. Und ich wünschte mir, Sie würden heute begreifen, was Mission ist. Ob Sie fern in anderen Ländern sind oder hier, dass Sie weitersagen müssen. Dort, bei den flüchtigen Begegnungen, die wir in dieser Welt haben, andere Situationen kommen kaum. Dort will Gott uns haben und dort hat er einen Philippus gebraucht. Ich will also heute über die flüchtigen Begegnungen sprechen und das erste, zwei Wege kreuzen sich. Es war nicht zufällig, dass Philippus diesen hohen Herrn traf. Solche Begegnungen arrangiert Gott. Man spürt in der ganzen Geschichte, da ist Gott, der große Regiemeister, Aber man kann sich kaum vorstellen, wie es gewesen wäre, hätte Philippus sich nicht von Geist Gottes führen lassen. Philippus war ja in Samaria, das steht ja im Kapitel da, von Vers 4 ab. Und dort erlebt er eine große Erweckung, überfüllte Gottesdienste, große Bibelstunden, viel Hausbesuche, viel Seelsorge. Und dann sagt Gott plötzlich zu ihm, geh mal 240 Kilometer nach Süden auf die Wüstenstraße. Aber Herr, was soll ich da unten? Ich bin doch ein gesegneter Evangelist, ich werde doch hier benötigt. Gottes Befehle können uns widersinnig erscheinen. Zudem, in diesem Gebiet ist doch nichts Schönes und da gibt's doch kein Leben. Wüst, ihm ging's nicht um die äußeren touristischen Sehenswürdigkeiten. Er sagt, da wohnt doch kein Mensch mehr. Die paar Beduinen, die kann man vergessen, die da unten rumkreuchen. Was soll ich da unten? Wie kann man Führung Gottes erkennen? Das beschäftigt viele. Wie kriege ich einen klaren Ruf Gottes? Ich kann es nur so verstehen, Gott hat es dem Philippus aufs Herz gelegt. Das hat ihm keine Ruhe mehr gelassen. Er konnte dies nicht vergessen. Es kam ihm immer wieder, ich muss da hinunter. Er wusste auch nicht wie. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns noch viel klarer und deutlicher weist. Aber umgekehrt, wie spüren Sie oft das Drängen? Heute im Gottesdienst, die ganzen letzten Tage, ich hätte doch eigentlich noch den Mund aufmachen müssen, neulich. Ich hätte einen Brief schreiben müssen. Ich hätte eigentlich auch noch klarer in meiner Nachbarschaft einladen sollen. Sie kennen doch dieses Drängen des Geistes. Da müsstest du hin. Mission kann überhaupt nur funktionieren, nicht wenn es die Generalstäbler ausklügeln und sagen, wie das laufen muss, sondern wenn Menschen ganz still hören können, was Gott von ihnen will. Missionsgeschäft ist nie eine Sache der großen Angeber, sondern eine Sache der stillen Leute, die sich führen lassen, Herr, was jetzt, was soll ich machen? Ich denke auch, dass Philippus gar nicht wusste, was er sagen soll. Viele, die sich zum Missionsdienst untüchtig und unbegabt fühlen, die meinen, das sei bei ihnen ein Sonderfall, dass sie nicht wissen, was sie reden sollen. Es ist immer gut, wenn sie nicht schon gleich alles fertig haben, wenn sie aus der Konserve predigen, das kommt nie an. Der Philippus bleibt bis zum Ende offen für die Führungen des Geistes. Er ist auf der Straße noch unsicher, was er tun soll. Von allein hat er nie die Courage, den feinen fremden Herrn anzusprechen, wenn nicht der Geist Gottes ihm noch einmal drängt, halte dich zu diesem Wagen, geh mal hin. Und das macht nun Gott so fein. Er kommt noch nicht einmal richtig zum Wagen, geschweige denn, dass er diesen fremden Herrn ansprechen könnte, sondern da schenkt ihm Gott ein Zeichen, das ihn bestätigt. Man lacht Altertum immer laut. Nicht so oberflächlich wie wir, die in 3 Minuten eine ganze Zeitung durchblättern können. Man las laut und ließ das auch durchs Hören auf sich wirken. Wenn Sie sich schlecht konzentrieren können bei Ihrem eigenen Bibellesen, dann nehmen Sie den Brauch der Alten wieder auf. Lesen Sie laut und langsam. Und wie der Philippus an dem Wagen vorbeigeht, er hält sich nur zu dem Wagen, da hört er, das kann doch gar nicht sein, der liest kein Krimi, der liest ja Bibel. Und jetzt kriegt er Mut, dann muss ich da hingehen und zu ihm reden. Da treffen sich ja 2 Wege. Auf der einen Seite der Missionar Philippus und auf der anderen Seite dieser suchende Kämmerer. Im griechischen Text, in den ausländischen Bibelübersetzungen steht das Wort noch ein wenig klarer. Es steht da der Eunuch der Königin Kandake. Das war damals so üblich an den Königshöfen, wo eine Königin herrschte, dass man die hohen Hofbeamten entmannt hat. Er hat sich verabschiedet und sagt, ich möchte eine Touristenreise machen. Und als seine Freunde ihn fragten im Kabinett, wo gehst du denn hin, sagt er, ich gehe nach Jerusalem. Ich habe gestaunt auf meiner Reise, wie viele Gemeinsamkeiten zwischen Äthiopien und Israel bestehen. Viele Worte der Sprache im Amharischen, im Hebräischen sind die gleichen. Viele Gebräuche und Sitten sind aus dem Jüdischen übernommen und das alte Kaisergeschlecht des Haile Selassie hat sich ja auf Salomo zurückgeführt und der Löwe von Juda ist ja das Staatssymbol Äthiopiens geworden. Es war nicht außergewöhnlich, dass dieser Minister nach Jerusalem fährt, aber was ihn angezogen hat, war offenbar und eindeutig der Tempel. Und dort war es in großen Tafeln in Stein gehauen, wenn er hinaufgehen wollte, diese großen Treppen zum Heiligtum. Kein Entmannter darf das Heiligtum betreten. Er stand davor, er sah den Rauch aufsteigen, er hört das Singen der vielen und er sehnt sich nach dem Gott Israels. Das müssen Sie wissen. Mission wird deshalb getrieben, weil ein großes Sehnen herrscht in der Völkerwelt. Es gibt ja bei uns so dumme Menschen, die immer wieder sagen, warum lässt man diese Leute nicht in ihrer ursprünglichen Religion? Lesen Sie doch einmal die Bücher. Wenn Sie es nicht gehört haben, wie wir es im Februar mitgebracht haben aus Brasilien, wo Menschen aus Angst und vor Furcht vor Dämonen heute ihre Kinder der Reihe nach umbringen, weil sie meinen, es sei ein wohlgefälliges Werk, wo sie ihr Leben retten könnten. Wenn Sie einmal etwas spüren von der Angst vor den okkulten Mächten, dann wissen Sie, dass Heidentum gar nicht das beschauliche religiöse Leben ist, sondern eine Angst vor den Höllenmächten, die das ganze Leben bestimmt. So verstehen Sie es, dass dieser äthiopische Minister mit Sehnen nach Jerusalem kommt und dann ist er ausgestoßen und ausgeschlossen. Er kann auch die kleine Christengemeinde nicht finden. Leider. Es war eine Verfolgung in Jerusalem gewesen und die Christen waren zerstreut, aber auch die Apostel scheinen nicht sehr an der Oberfläche gewesen zu sein. Uns tut das immer weh, dass wir als Gemeinde auch nicht mehr sehen von diesen suchenden Menschen und nicht ein besseres Auge haben. Aber Gott sieht, die nach ihm von ganzem Herzen suchen und geht ihnen nach und sucht sie. Und dann kreuzen sich die Wege auf einmal. Was in unseren Augen aussieht wie eine flüchtige Begegnung, ist oft von Gott ganz wunderbar konstruiert. Wissen Sie es jetzt, warum Sie mit so schwierigen Kollegen zusammensitzen im Geschäft? Deshalb. Wie sollen die sonst das Evangelium hören? Warum sie so komische Nachbarn haben? Ist doch klar, dass Gottes Regie, wie er Menschen zusammenführt. Flüchtige Begegnungen. Für uns gibt's keine flüchtigen Begegnungen mehr, wo wir uns vom Wort Gottes leiten lassen und ihm gehorsam sein wollen. Zweitens, das Gespräch bleibt nicht an der Oberfläche. Da können wir was Wichtiges davon lernen. Es fing so flüchtig an, aber jetzt kommt der große Unterschied. Eigentlich war es ja recht frech gesprochen. Ich weiß nicht, wie Sie reagieren würden, wenn Sie jemanden beim Zeitungslesen im Zugabteil stört und sagt, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Und sagen, also bitteschön, ich war in der Schule und ich bin so hell wie Sie. Aber es ist immer eine sehr intime Frage, die wir stellen müssen. Ich war in diesen Tagen mit einem jungen Mann aus unserem Gottesdienst eine Autofahrt unterwegs. Wir haben lang gebraucht, er war monatelang in unserem Gottesdienst gesessen und ich sagte, warum haben Sie eigentlich so lang gebraucht, um in unsere Gemeinde hineinzufinden? Dann hat er gesagt, mich hat niemand angesprochen. Ich habe gesagt, typischer Fall, wir sprechen so viele an und kriegen überall eine Abfuhr. Da stehen alle da und wissen nicht, was sie machen sollen. Ich komme ganz komisch vor. Wenn ich die Hand am Schluss des Gottesdienstes hinstrecke, wird es ja auch nicht sehr persönlich. Wir haben alle Scheu, den Kontakt aufzunehmen, nur dass sie es wissen. Und irgendwo muss man einmal durchbrechen und manche regen sich auch auf und sagen, lass meine Privatsphäre. Denn da muss er hin, verstehst du auch, was du liest. Heute auf dem Heimweg. Fragen Sie doch mal, haben Sie Frieden mit Gott? War so schön bei unserem Straßeneinsatz am letzten Sonntag, ging ich auf einen Mann zu, der offenbar erst dazugelaufen war und sagte, haben Sie ein klares Verhältnis zu Gott? Und er sagte, ach, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber war mitten im Thema drin. Glücklicherweise war einer dabei von der Freikirche, der mitmissioniert hat und der gesagt hat, ich zahle auch keine Kirchensteuer, aber ich glaube dennoch an Gott und ich habe ein Verhältnis mit Jesus. Und dann war das Gespräch in Gang. Wir müssen durchbrechen durch diese äußeren Fragen und wir wollen nicht nur über Organisationsfragen der Kirche und Konfessionen und der Mischehe sprechen und der Pfarrersprobleme und so weiter, sondern wie stehst du zu der Schrift? Die Stelle, die er las, war wirklich kompliziert. Vorhin, wie ich den Predigtext verlas, werden Sie das alles auch nicht haben fassen können. Es gibt Bibelworte, die sehr schwer verständlich sind. Ich hatte einen frommen Urgroßvater, ich kenne ihn nur aus der Schilderung, der hat sich zur Regel gemacht und hat gesagt, wenn ich Bibel lese, nehme ich mein Käppchen ab. Die hatten doch früher so ein Käppchen, weil oben, wo die Haare ausgefallen waren, es so gezogen hat im Winter. Und dann hat er gesagt, ich nehme mein Käppchen ab aus Ehrfurcht nur beim Bibellesen. Und wenn ich an eine Stelle stoße, die ich nicht verstehe, nehme ich das Käppchen zweimal ab. Das ist der Unterschied zu uns heute, die wir meinen, wir könnten das Wort Gottes so rasch öffnen und zugänglich machen von uns her. Und dabei kann Gott auch die suchenden Menschen sehr klein machen. Auch der reiche Superminister, der Königin Kandake, steht da wie ein Schüler. Und die großen Professoren kommen mit ihren tollen Geistesblitzen beim Verstehen des Wortes Gottes auch nicht weiter. Da braucht man die gefalteten Hände. Es hat sich heute in der evangelischen Kirche eine Meinung breit gemacht, als ob man zum Bibellesen Theologe sein müsste, weil ja nur der sachgemäß die Bibel auslegen kann. In meiner Bibel steht es anders. Man braucht den Heiligen Geist. Und man braucht gefaltete Hände. Und dann kann es passieren, dass der gelehrteste Theologe weniger erkennt als ein ganz schlichtes Glied der Gemeinde. Und ein Kämmerer muss an dieser Stelle stehen bleiben, dass er das nicht macht mit seinem Reichtum und mit seiner Größe. Es ist auch von Bedeutung, was man liest. Überprüfen Sie mal Ihren Lesestoff. So viele suchen nach Klarheit im Glauben. Was lesen Sie? Lesen Sie gründlich in der Bibel. Anders geht es nicht. Sie können Bibliotheken von theologischen Büchern verschlingen, aber Sie kommen nicht zur Klarheit. Bibel müssen Sie lesen. Da ist Gott ihm nachgegangen. Ich bleibe auch noch hängen an lauter Details dieser Geschichte, dass dieser Philippus nicht sagt, wie man auch so oft sagt, ich will gar nicht reden. Ich will so überzeugend wirken durch meine Erscheinung. Der hätte bis Addis Ababa neben ihm hätten dreintrotten können. Der hätte nichts gemerkt. Die meinen immer wieder, von ihrem Gesicht würde solch ein Leuchtglanz ausgehen. Der denkt höchstens, was dabbelt er neben mir drein? Sie müssen den Mund aufmachen, weil Gott den Mund wählt zum Zeugnis. Natürlich muss dann ihr Wandel übereinstimmen. Erst dann, wenn sie das Wort sagen, wird einer sagen, hör mal, ich will mal sehen, was der tut. Dann fragt er sie nach ihrem Verhalten. Das wäre schlimm, wenn das in einem Kontrast stünde. Natürlich muss das stimmen. Aber ohne Mund kann niemand glauben. Ohne Predigt gibt es keinen Glauben, sagt Paulus im Römerbrief. Das ist die Voraussetzung. Wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht gehört haben? Ich habe auch schon manchmal die Idee gehabt, ich wäre so ein richtig schöner Engel. Und das würde genügen, allein meine schöne Erscheinung. Ich sage es in Selbstironie. Legen Sie doch diesen modernen Unfug ab, denn hören Sie auf Schritt und Tritt mit diesem Scheinen. Ich kannte mal einen jungen Mann, der sagte, mein Vater, der geht nie in die Kirche, aber der sagt immer, Bub, du bist gut, wenn ich dich sehe, bin ich ganz überzeugt. Und er sagt, das glaubst du deinem Vater? Du weißt doch um deine Sünde. Red doch nicht so gestochen. Das ist doch vom Teufel uns in die Ohren geblasen. Wir müssen den Leuten sagen, stoßen Sie sich nicht an mir komischer Gestalt. Christen sind immer ganz komische Leute. Aber darum haben Sie sich an Jesus hingehängt. Und darum brauchen Sie einen Heiland, der Ihnen die Schuld vergibt. Das wollen wir dauernd sagen als erstes Wort. Und dann legt dieser Philippus diesem Kämmerer die Schrift aus und er zeigt ihm das. Ein ganz einfaches Prinzip der Schriftauslegung hat er. Das müssen Sie anwenden. Alle Stellen der Schrift hat man dann erst richtig verstanden, wenn sie auf Jesus gedeutet sind. Im Alten und im Neuen Testament läuft alles auf Jesus zu. Manche denken, warum redet er immer davon? Ja, das ist der Sinn aller Worte. Sonst kann uns die Schrift nichts sagen und nichts geben, als dass sie das zeigen will. In der Dunkelheit der Nacht, da ist Licht. Für die Kranken, da ist Heilung. Für die Mutlosen, da ist Ermutigung. So wie es uns der Chor gesungen hat, leg da deine Sorgen hin, du kannst geborgen sein. Und wie der Kämmerer sich fragt und sagt, ja, was ist denn da los? Da steht da drin von einem, der als Opferlamm geschlachtet wurde, meint er das sich selbst oder meint er das vielleicht aufs Volk Israel gedeutet? So wird es ja in Israel bis heute interpretiert. Der leidende Gottesknecht, das ist das Volk Israel. Sagt, das war doch Jesus. Und wie er merkt, dass doch Kämmerer nichts Richtiges anfangen kann, dann erzähl doch von den Taten und Wundern und Worten Jesu von seinem Sterben und Auferstehen. Und dann sagt er ihm, er liebt dich. Fremder Mann aus einem fremden Kontinent. Und er ist gekommen, um dich zu erlösen. Und da geschieht eine Seelsorge, und das ist doch die persönliche Zusprache, ob sie die Hände auflegen, ob sie taufen, das sind alles Zeichen der persönlichen Zueignung. Für dich ist Christus gestorben. Nicht irgendjemand anderes gilt dies, sondern auf dass du Frieden hättest. Durch Jesu Wunden bist du geheilt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass du Frieden hättest. Das Buch des Jesaja muss diesen fremden Kämmerer sowieso sehr stark angesprochen haben. Es stehen doch die kräftigsten Worte drin. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich dachte, es gilt mir doch nicht. Ich bin ein Ausgestoßener. Und dann steht das Wort drin. Und das ist merkwürdig, dass solche Dinge dann im Wort drin stehen. Vielleicht nur wegen ein paar wenigen Leuten. Der Eunuch soll nicht mehr sagen, er sei ein trockener Baum, weil der Herr sich seiner erbarmt. Dass es gar keinen Menschen mehr gibt, der Alleinstehende, der Schwermütige, der in Schuld geraten ist. Der Herr will sein Leben ändern und das gilt dir. Herr Philippus predigt das Evangelium von Jesus, die Siegesbotschaft, die Freudenbotschaft. Da war er in seinem Element und da redet er da oben auf dem kleinen, schmalen Platz auf dieser Kutsche. Und es bleibt gar nicht mehr viel Zeit. Bald müssen sie voneinander Abschied nehmen. Sie reden nicht über Religion und über kirchliche Verfassungsfragen. Er redet von Jesus. Und das muss er wissen, weil er ein persönliches Liebesverhältnis zu Jesus braucht. Das ist Glauben. Jetzt muss ich noch reden. Drittens, das hat große Auswirkungen. Eine flüchtige Begegnung. Wir rechnen kaum damit, was da geschehen kann. Eine weltverändernde Tat. Das kann heute keiner mehr beweisen. Das geht manchmal so bei den großen Wundern Gottes. Wann das Christentum nach Äthiopien kam? Im 4. Jahrhundert wurde es Staatsreligion in der koptischen Kirche, der orthodoxen Kirche. Da lebt bis heute doch sehr viel an echtem Glauben. Wir meinen heute immer wieder, die großen, weltverändernden Dinge, die geschehen doch, ja bitteschön, wenn Sie Macht haben, Welt verändern, tun Sie's. Jeder, der Macht hat in seinem Amt, soll es benutzen. Und wir Christen nehmen auch gerne unser demokratisches Einflussrecht wahr. Nicht, dass Sie jetzt wieder einen Gegensatz konstruieren. Aber spüren doch, wie wenig wir können. Und wenn einer noch so viel demonstriert, rüstet er wirklich ab? Oder geht das nur mit dem Mund? Weltverändernd. Da war eine schlichte, flüchtige Begegnung und Gott hat sie benutzt. Das ist das Geheimnis des Lebens der Christen. Wenn Gott ihre Gespräche, ihre kleinen Dinge, ist ja gar nicht viel, was sie tun können. Philippus hat gar nicht groß geplant, hat nicht viel Schweiß dafür gebracht, hat ihn nicht viel gekostet. Und Gott hat gesegnet. Das kann geschehen aus den Opfergaben, die wir geben. Aus den Diensten, die wir bringen, aus den Besuchen, die wir machen, aus dem Einladedienst. Darum ist uns der Dienst der Mutter nicht gleich gültig. Nicht, dass wir den Selbstständigen und Ledigen gegenüber sagen wollten, sie wären nicht voll. Sondern wir sagen, die Berufstätigkeit ist nicht alles, weil Gott Dienste segnen kann und wichtig machen kann. Da geht es gar nicht um unseren Augenschein und um unser Rechnen, weil Gott das braucht. Da kommt zu einem kurzen Gespräch bei den beiden, Philippus und dem Kämmerer. Er fragt, könnte ich mich da taufen lassen? Ich verstehe nicht, warum unter evangelischen Christen die so eine Streitfrage ist, ob man sich entscheiden muss. Dass man als Baby nicht ins Reich Gottes hineingeboren wird, das muss nach der Lektüre der Bibel eindeutig und unumstritten sein. Und dass die Entscheidung der Konfirmation auch ein bisschen faul und mau ist, das fühlt auch jeder. Eigentlich ruft doch Jesus dauernd, willst du es mit mir jetzt wagen oder nicht? Das ist doch die Urfrage, die wir stellen müssen. Wir müssen doch andere Menschen zur Entscheidung bringen, unaufdringlich, aber ihnen anbieten. Wir können jetzt miteinander beten, sagt Philippus. Ich würde persönlich nicht zweimal taufen, da hätte ich Bedenken. Das wäre mir eine Entwertung der Taufe. Der Kämmerer wurde auch zum ersten Mal getauft. Sie dürfen Ihre Kindertaufe annehmen, in einer bewussten Bekehrungsentscheidung. Sagen, ja, Herr Jesus, jetzt will ich dir gehören, denn nicht das Wasser macht, sondern Glaube und der Geist Gottes. Aber es muss ein bewusstes Ergreifen dazukommen. Ich muss sagen, ja, Herr, jetzt will ich dich haben. Ich will mit dir. Irgendwo muss unsere Mission dahin führen. Ich habe lange auch nur eingeladen, kommen Sie zur Kirche. Machen Sie es doch nicht so. Fragen Sie, wie stehen Sie zu Jesus? Können Sie das in Ihrem Leben auch klar machen? Dann hat Ihr Missionsdienst eine klare Zuspitzung. Ohne diese Frage hätte es nie Erweckung und Bekehrung gegeben. Ohne die Frage hätte es nie Missionierung der Welt gegeben. Darum ist Missionsbewegung immer aufgebrochen aus den Erweckungsbewegungen in unserem Land. Und dann zieht dieser neu gewordene Mensch zurück. Die Bibel schreibt nur fröhlich. Fröhlich, wir wissen nichts mehr von ihm. Die Spur verliert sich irgendwo. Gott breitet oft einen Schleier drüber. Vielleicht hätte sich sonst Philippus gebrüstet und gesagt, ha, wie ich das wieder gemacht habe, nicht? Ich habe doch von Gott die Gabe bekommen. Gott nimmt das weg. Weil hat Philippus noch oft ihm nachgebetet und sie haben sich nie mehr getroffen. Und er wurde drüben zum Segen für sein Volk. Ich möchte Sie bitten, dass Sie eine klare Entscheidung haben in Ihrem Leben oder Ihre alte Entscheidung erneuern, aber dass Sie Missionsbote werden und wir uns heute nicht nur erbauen an den Berichten, die wir haben über ferne Länder und sagen, das ist ja wunderbar, was Gott tut, sondern Herr, erwecke uns auch hier, dass wir hingehen und reden. Ich erzählte Ihnen am letzten Sonntag von den äthiopischen Christen, die sagen, noch am Tag der Bekehrung, wie die Frau von Samaria, hingehen und weiter erzählen, was man gehört und gesehen hat, noch am selben Tag. Dazu braucht sie, unser Herr, dazu sendet er sie und ruft sie. Amen. Kommt her des Königs Aufgebot, 224, die Verse 1 bis 3. 224.
Thank you.
Herr Jesus Christus, das kennen wir so gut, dieses Gefühl des Suchens und des Unbefriedigtseins. Und es sind auch manche hier, die sich jetzt immer noch allein gelassen fühlen. Und da wollen wir vor dich treten und dir danken, dass du uns jetzt gar nichts anderes gibst als dich selbst, jedem Einzelnen neu, dass dein Leiden und Sterben für uns geschehen ist, für mich. Und dass du jetzt alle Schuld und alles Verfehlte des Lebens weglegen willst, in die Tiefe des Meeres. Und wir deinen Frieden ergreifen dürfen und dann hinziehen dürfen, voll Freude. Alles ist vergeben und erlassen. Du bist für uns, wer soll jetzt noch gegen uns sein? Das ist dann unsere Zuversicht gegen die Sorgen, gegen die Krankheit, gegen die Ängste vor Menschen. Und auch gegen die Einsamkeit. Du bist ja da, es kann uns niemand von dir trennen. Mach jeden von uns darin gewiss. Und vergib uns, Herr, wo wir stumme Hunde waren, die nicht geredet haben von dir. Du hast uns hineingestellt in diese Welt, dass wir deinen Ruhm weitersagen. Du weißt, dass wir ganz unpraktisch dafür sind. Aber du kannst auch durch solche Leute wirken. Wir wollen es im Gehorsam auf dein Wort hin wagen und gib uns auch ermutigende Zeichen, wenn wir Besuche machen, Briefe schreiben, mit Menschen reden. Bekräftige du dein Wort, dass wir andere zum Frieden mit dir führen dürfen. Und segne uns an den Plätzen, wo wir stehen, so unscheinbar sie auch sind. Wir wollen treue Haushalter vor dir sein und dein Evangelium vielen weitergeben. Gib uns diese Unerschrockenheit, weiter zu sagen von dir, überall, wo es ist, in der Schule, auf den Straßen und bei anderen flüchtigen Begegnungen, dass viele zum Glauben an dich kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir nehmen Platz. Ich will gleich die Abkündigungen hier anschließen und will den Liedvers weglassen. Wir haben am Dienstag um 14.30 Uhr unseren Seniorenkreis. Das ist immer wieder nett, das ist nicht wegen Senioren eingeengt, aber wir genieren uns auch nicht. Wir freuen uns an allen, die teilnehmen der Kaffeerunde, und ich will ein paar Bilder zeigen, das ist Urlaubszeit, Seniorenkreis. Bibelstunde am Dienstagabend, wir nehmen biblische Begriffe, ganz alltägliche Begriffe, das letzte Mal war es Leben. Und was uns da deutlich wurde, ich war selber ganz überrascht. Wir wollen da einfach so die Bibel durchgehen an ein paar Kernworten. Heute Abend ist Jugendgottesdienst um 18 Uhr in der Stiftskirche. Und dann möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass wir im Anschluss drüben im großen Saal zusammenkommen. Wir hören zwei Kurzberichte von den Freizeiten der jungen Leute. Und dann wird meine Frau beginnen, während ich noch hier beim zweiten Gottesdienst gebunden bin, von Äthiopien zu erzählen. Und wir wollen dann noch miteinander zu Mittag essen. Dieses Erleben dieser ungeheuer stark wachsenden Kale-Haiwot-Kirche gehört zu den aufregendsten und beeindruckendsten Wundern Gottes in der Missionsgeschichte unseres Jahrhunderts. Wenn ich Sie bitten darf, dass Sie zuerst die vorderen Plätze belegen, weil als noch ein Schwung von Teilnehmern aus dem zweiten Gottesdienst dann auch noch kommt, dann geht das ohne große Störungen ab. So nett, ein Gemeindeglied aus unserer Mitte hat das Essen wieder finanziert. dann müssen wir nicht so kleinlich Krämer sein und hier 3 Pfennig und dort 4 und so weiter, Sonderpreise für Kinder und so. Einfach, sie sind eingeladen und da darf jeder teilnehmen. Unsere Frauen würden gern ein großes Menü kochen. Ich wehre dem immer, es ist ein wunderbares Essen, gut ist es. Aber nicht viele Gänge, nur 2. Weil ich sage, wir wollen uns ja bei den Anlässen auch erinnern, ein Stück weit an die Not der Welt. Und da soll jeder satt werden. Aber es wäre die Faust aufs Auge, wenn wir gerade da Hochzeitsmähler auf den Tisch stellten. Darum gibt es einen guten, verträglichen Eintopf und auch einen Nachtisch. Und ich darf Sie einfach einladen, machen Sie mit. Kommen Sie einfach mit dazu. Die haben also so reichlich gerechnet. Ich wäre froh, wenn ich nicht die ganze Woche noch den Rest essen müsste. Dankeschön. Das bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.